Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 16. August, und ich begrüße alle zu recht herzlich hier zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir heute aus einer wunderschön romantischen Stadt an der Wolga gelegen, zugeschaltet die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen Freitagmorgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen ins bayerische Dorf, lieber Flavio von Witzleben. Ja, ich bin heute bereits seit 48 Stunden in Samara, in einem Vorort von Samara, eine Stunde von der Stadt entfernt, nahe Toljatti. Dort stehen die Ladewerke, und ich habe mich im Oktober schon mal in Samara aufgehalten als Gastlektorin und bin in gewisser Weise zurückgekommen. Was schön ist, es ist nicht terra incognita, es ist ein gewisses Zurückkommen.
Mhm. Vielleicht wollen Sie uns auch gleich verraten, was Sie dahin verschlagen hat. Aber zunächst, Frau Kneißl, wir haben heute wieder viele spannende Themen, über die wir in diesem Sommerloch, es ist Mitte August, die meisten Menschen sind wahrscheinlich im Urlaub oder lassen die Seele ein wenig baumeln und schalten mal ein wenig ab. Aber dennoch möchten wir natürlich wie jede Woche darüber sprechen, was gerade geopolitisch los ist. Und dabei werden wir über die aktuellen Entwicklungen rund um die immer noch gesperrte Straße von Hormuz sprechen. Wir werden über einen merkwürdigen Zwischenfall rund um Donald Trump und einen Container im Zuge des NATO-Gipfels in Ankara in der Türkei sprechen, der jetzt dank Recherchen der Washington Post rausgekommen ist. Wir möchten über einen deutschen Journalist sprechen, der ganz öffentlich davon gesprochen hat, dass man Russen wieder töten müsse. Und zum Abschluss möchten wir noch über erweiterte Kompetenzen für die Geheimdienste in Deutschland sprechen und was das für uns hier in Deutschland bedeutet. Aber zunächst, Frau Kneißl, Sie haben es jetzt eben schon angesprochen. Sie sind in Samara ungefähr, ich habe mal auf der Karte geschaut, 13, 14 Autostunden südöstlich von Moskau gelegen. Gar nicht so weit von Kasachstan entfernt. Man kann sich mal auf der Karte anschauen. Ganz interessante Lage der Stadt, schon etwas südlicher. Also daher auch für russische Verhältnisse eine Stadt, in der man es auch im Sommer gut aushalten kann. Ja, Frau Kneißl, aber verraten Sie uns doch gerne mal, was Sie darüber verschlägt. Ich kann schon mal so viel verraten. Es hat nichts mit der Universität und nichts mit Ihrem Beruf zu tun. Also packen Sie doch gerne mal aus, was hat Sie nach Samara verschlagen?
Ja, sagen wir es mit William Shakespeare, ein Königreich für ein Pferd. Das ist der Grund. Ja, ich bin hier in einem Reitstall, wunderschöne große Reithalle hier, wunderschöne Anlage, mit viel Liebe gemacht, viele fröhliche junge Menschen, vor allem Mädels, wie man oftmals in Reitstellen antrifft. Und ich würde sagen, dieser Reitstall hier kann es, erinnert mich einfach an die Stelle, die ich aus Westfalen kenne, aus Niedersachsen, und sind großzügig, professionell angelegt und mit viel Liebe gemacht. Ja, deswegen bin ich hier.
Das freut mich sehr. Das heißt, da gibt es quasi Nachwuchs. Was das angeht, Sie hatten mir gestern Abend schon ein paar Fotos geschickt, und ich muss sagen, ein sehr, sehr edles Ross, was Sie da haben. Und ja, Frau Kneißl, ich würde sagen, wir steigen auch gerne gleich mal ein in das Geschehen der vergangenen 7 Tage, und wir beginnen mal mit dem geopolitisch heißesten Konflikt, denn der Iran und die USA, die bleiben jetzt bei den Bemühungen um ein dauerhaftes Ende des Golfkrieges weiterhin uneins. Laut einer hochrangigen iranischen Quelle gibt es keine Fortschritte bei der Wiederbelegung des im Juni vereinbarten Übergangsabkommens und bei der Festlegung eines Zeitplans für dessen Umsetzung. Die Äußerungen, die dämpfen auch die Hoffnung auf eine Lösung der Krise und der Kriegssituation weiter. Am Dienstag kam es erneut zu Angriffen auf die Schifffahrt in der Region. Trump hat jetzt am Mittwoch abermals behauptet, die USA hätten die strategisch wichtige Straße von Hormus vollständig unter Kontrolle und würden diese auch behalten. Die US-Seeblockade bezeichnete er als eine Mauer aus Stahl. Und Iran hat jetzt am Dienstag den USA über Vermittler seine Bedingungen für die Öffnung der Straße von Hormus übermittelt. So wird ein hochrangiger Staatssekretär der Iranischen Republik zitiert mit den Worten: Amerika muss den Krieg beenden, Iran die eingefrorenen Vermögenswerte zurückgeben und der Krieg muss in der gesamten Region beendet werden, einschließlich im Libanon und im Gazastreifen. Diese und weitere Bedingungen wurden ihm über Vermittler übermittelt. Die Meerenge, sie wird auch nicht geöffnet, solange Washington sein Verhalten nicht ändert und die Vorschläge Teherans nicht annimmt. Am Sonntag hat der Ausschuss für nationale Sicherheit des iranischen Parlaments einen neuen Gesetzentwurf zur Straße von Hormuz gebilligt, der ein Durchfahrtsverbot für Schiffe der USA und Israel vorsieht. Ja, Frau Kneißl, man hat so ein wenig das Gefühl, dass jetzt die Situation hier im Sommer 2026 festgefahren ist, dass beide Seiten auf ihren Positionen verharren und ein Ende dieses Krieges und auch ein Ende dieser auch für uns hier in Europa wirklich sehr schlechten Situation rund um die Straße von Hormuz, dass da kein Ende in Sicht ist. Wie sehen Sie denn die aktuelle Lage, Frau Kneißl?
Ja, erinnern wir uns zurück an den 28. Februar, es war ein Samstagmorgen, als die USA im Verbund mit Israel die Angriffe auf den Iran starteten. Am ersten Tag gleich den obersten geistlichen Revolutionsführer und die wichtigste politische Person, Ali Khamenei, ermordeten und mit ihm zahlreiche Familienmitglieder. Es wurde auch sein Nachfolger und Sohn wahrscheinlich schwer verletzt. Es wurden an dem Tag Hunderte von Schulmädchen getötet bei Massenbombardierungen. Das war der 28. Februar und das Weiße Haus ließ damals verlautbaren, in 4 Wochen ist die Chose vorbei. Wir sind jetzt 5 Monate später. Die Lage hat sich in keiner Weise einrenken lassen, sagen wir mal so. Ich würde immer davon Abstand nehmen, von Friedensverhandlungen zu sprechen. Das, was Mitte April gestartet wurde, nämlich Gespräche, die der Oman vermittelte, war eine Erstellung einer Punktation. Es waren Bullet Points von 1,5 Seiten. Und eine der Punktationen lautete: Gespräche zwischen dem Iran und den arabischen Golfstaaten zur Neuregelung des Status der Straße von Hormuz. Das war ein Thema, um in Zukunft ja, auf Wunsch der Iraner, das war nicht der Wunsch der arabischen Golfstaaten, das war nicht der Wunsch der USA, den Status dieser Wasserstraße, die aus US-amerikanischer Sicht eine internationale Wasserstraße ist, aus Sicht der Iraner eine nationale Wasserstraße ist, mit Durchfahrtsrecht eben der Handelsschiffe, diese neu zu regeln. Ich habe in unserem letzten Podcast, glaube ich, kurz darauf angesprochen, dass wir eigentlich im Moment erleben, wie das Seerecht auf den Kopf gestellt wird. Also alte Prinzipien, die lange vor dieser UN-Seerechtskonvention geschaffen wurden, nämlich Innocent Passage, also freie Durchfahrt für Handelsschiffe durch Meerengen, egal ob das die Straße von Gibraltar ist oder Golf von Aden oder eben die Straße von Hormuz, die einfach wichtig ist. Ich nenne hier noch einmal die Zahl, die, glaube ich, mittlerweile jeder schon mal gehört hat. 20% der weltweiten Öl- und Gasproduktion gehen, also vor allem Ölproduktion, aber es geht auch um Flüssiggas, gehen durch diese Meerenge. Und damit fehlt physisch ein Fünftel auf den Weltmärkten. Also es fehlt. Es ist diesmal nicht nur eine Spekulationsfrage von Börsenhändlern, die rauf und runter spekulieren und damit die Preise anheizen. Nein, es ist das physische Fehlen dieser Rohstoffe. Das ist das Wesentliche. Plus kommt noch hinzu, nicht nur Rohöl, sondern auch Ölprodukte, weil wir gerade in den Emiraten und auch entlang der iranischen Küste haben wir wichtige große Raffinerien, große Raffineriekapazitäten, die aufgrund des Kriegsgeschehens im März, April teilweise außer Kraft gesetzt wurden. Also ich erinnere auch daran, dass der Iran in Antwort auf den Angriff der USA und der Israelis nicht nur US-amerikanische Basen von Bahrain über Kuwait bis nach Jordanien attackiert hat, sondern auch einige wichtige Flüssiggasfazilitäten, beispielsweise in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die bereits, ich glaube, es war Mitte April, Force Majeure-Fall erklärten, also höhere Gewalt, und damals ankündigten, sehr geehrte Kunden, wir können unsere Lieferverträge nicht erfüllen, weil wir Ausfälle haben durch Force Majeure. Also damit sind sie sozusagen vertraglich aus dem Schneider und müssen nicht Schadenersatz zahlen. Das ist die aktuelle Lage. Und ich sage seit Jahr und Tag hier in unserer Sendung und auch andernorts, es geht schon lange nicht mehr um das Urananreicherungsprogramm, das man ja zerstören wollte. Ja. Es geht schon lange nicht mehr um einen Regimewechsel im Iran, das, wo es ja bereits im Januar dieses Jahres ferngesteuerte Demonstrationen auch im Iran gab. Natürlich gibt es Hunderttausende Iraner, die mit den iranischen Autoritäten schon lange nicht mehr einverstanden sind. Das ist keine Frage. Aber die iranische Hierarchie als solche der Islamischen Republik Iran, die lässt sich nicht einfach so stürzen und schon gar nicht per Remote Control. Also das ist der Stand der Dinge. Und nun geht es wirklich ausschließlich um die Straße von Hormuz. Und hier haben die Iraner das Heft in der Hand. Sie setzen die Themen. Sie sagen, wir wollen 7% Cargofrachtmaut. Mit den Omanis sind sie dann noch im Gespräch und vielleicht nur 5%. Und sie haben viele Zitate von Donald Trump angeführt. Ja, Donald Trump redet viel, wenn der Tag lang wird. Aber er hat, ich glaube, er ist ja nicht nah an der Realität dran. Wenn ich hier einen kleinen Gedankensprung machen kann, vielleicht wahrscheinlich zum nächsten Thema, die Tatsache, dass vielleicht oder wahrscheinlich ein größeres Attentat auf ihn in Planung war, zeigt ja auch, ob es nur funktioniert hat oder nicht funktioniert hat, dass die Iraner weiterhin über gewaltige Kapazitäten verfügen. Also die liegen nicht am Boden. Ja. Und die Tatsache, dass die Reichweite der iranischen Drohnen und Raketen bis nach Ägypten geht, zeigt ja auch, dass sie sozusagen nicht vernichtet wurden. Wir haben gehört, in der ersten Märzwoche alles außer Kraft gesetzt. Alle Abschusswampen würden sozusagen nicht mehr existieren. Das alles wurde auch verlautbart seitens der Amerikaner und seitens der Israelis. Und hinzu kommt noch der eine wesentliche Punkt, den wir auch schon in unseren Gesprächen durchdiskutierten. Den USA fehlen die Waffen, fehlt die Munition für die Luftabwehr. Also das sind mittlerweile nicht nur journalistische Berichte, das sind Aussagen des Generalstabschefs. Und das sind übrigens Aussagen des Generalstabschefs, die er bereits im Januar dieses Jahres tätigte und offenbar explizit die Führung im Weißen Haus informierte und vielleicht auch warnte und sagte, wenn ihr diesen Kriegsschritt setzt, es sind nie Militärs, die den Krieg beginnen, es sind immer Politiker. Und die Militärs warnten die Politiker und sagten, wenn ihr diesen Schritt setzt, dann könnte uns, und ich zitiere jetzt die US-amerikanische Führung, dann könnte uns das Rüstungsgut ausgehen für eine höchstwahrscheinlich zukünftige Konfrontation mit China rund um Taiwan. Also das war das wesentliche Argument, auf das die US-Führung nicht hörte. Trump bringt es immer wieder ein, auch, naja, uns fehlt das alles, weil ja mein Vorgänger Joe Biden den Ukrainern so viel gegeben hat. Mag ein Argument sein, aber Fazit des Ganzen ist natürlich auch, dass jetzt die Anrufe aus Kiew von wegen, wir brauchen mehr Patriots, von Trump dahingehend beantwortet werden, we need them to ourselves, also die brauchen wir selbst.
Ja, und die Frage, die sich mir natürlich stellt, Frau Kneißl, wenn Sie das so beschreiben, wie zugespitzt und wie aussichtslos die Lage dort unten ist, wie kann es denn da weitergehen? Was ist denn jetzt überhaupt die Strategie der Amerikaner? Gibt es da noch eine Exit-Option Oder ist man jetzt nach den gescheiterten Verhandlungen an einem Punkt angekommen, wo es nur noch ein Weiter so gibt, ein Hochschaukeln der Eskalationsspirale, einen möglichen vertieften Eintritt der USA über Bodentruppen? Also wo sehen Sie gerade die Tendenz, in welche Richtung das Ganze geht? Eher Richtung Eskalation? Oder glauben Sie, dass aufgrund dieser zugespitzten Lage, vor allen Dingen was die Waffen und Munition und die Munitionsbestände der USA angeht, dass man sich da womöglich doch in Washington im Weißen Haus darauf einigen kann, dass es für alle Seiten und vor allen Dingen auch für die US-Seite am besten wäre, wenn man möglichst schnell am Verhandlungstisch zu einer Lösung kommt?
Also dieses Szenario hatten wir Mitte April, ja. Das schien ja fast die Welt wieder zu lenken. Es gab sogar fast sowas wie Direktgespräche in Pakistan. Also zuerst vermittelte der Oman sehr stark, dann schaltete sich Pakistan ein und vermittelte erfolgreich ein Abkommen, erinnern wir uns, das Trump dann im Versailler Spiegelsaal ja auch nochmals unterzeichnete. Also es wurde unter anderem auf dem Staatsgebiet der Schweiz trafen sich Delegationen aus Pakistan, den USA und dem Iran. Warum? Die Schweiz ist hier der wesentliche Vermittler, weil die Schweiz auch US-Interessen im Iran vertritt seit 1979. Und hier sind erfahrene Diplomaten, die ihre Kontakte, ihre persönlichen haben, die Telefonnummern haben von ihren Gesprächspartnern und daher auch viel, viel geeigneter sind als viele andere, um hier sozusagen als Türöffner zumindest zu agieren. Nun wurde auch jenes Abkommen, jenes Memorandum of Understanding, Punktuation, gesprengt von den USA. Und das war das meiner Erzählung nach das dritte oder vierte Mal, dass die USA mitten in Gesprächen anfingen, ob jetzt iranische Zivilisten, Politiker oder wen auch immer, zu erschießen. Und ich erinnere auch daran, dass Trump großzügig meinte im April, wir setzen aus für einige Wochen die Ermordung des iranischen Außenministers.
Es ist Wahnsinn, dass
Ja, wir setzen aus. Nicht das, er hat, sagen Sie, we take him from the list for some time. Also wir nehmen ihn aus der Tötungsliste, ja, Todesliste. Ich verstehe die Iraner vollkommen, warum die hier jegliches Vertrauen, ja, also verloren haben. Sie nennen das Theaterdiplomatie, sie nehmen das alles nicht mehr ernst. Und natürlich sind die Iraner auch sehr, sehr schwierige Verhandlungspartner. Ja? Das ist auch nicht in Abrede zu stellen, aber unter diesen Umständen. Daher die Beantwortung Ihrer Frage. Ich würde sie in zwei Varianten beantworten. Das erste ist, die USA, und das hat Trump wortwörtlich auch so gesagt, manchmal ist er beim Wort zu nehmen, er meinte, wir werden jetzt alles dran setzen, die Iraner wirtschaftlich fertig zu machen. Also er meint, wenn man sozusagen die gesamte Infrastruktur außer Kraft setzt, sprich alle Umspannwerke in die Luft gehen lässt und so weiter und Wasserspeicher, dann wäre das Land am Boden und dann würde man sozusagen das Land nehmen. Das ist die eine Variante. Ja. Die andere Variante ist, dass die Iraner, ich gehe jetzt wieder auf die iranische Seite rüber, die Iraner sagen, wir können das aussitzen. Wir warten, bis Trump weg ist. Das heißt, dann haben wir noch 2,5 Jahre Krieg. Aber ich traue das den Iranern auch zu. Ich habe von Tag 1 dieses Krieges gesagt, der Iran hat 8 Jahre Krieg gegen den Westen überlebt, als der Irak den Iran angriff im Jahr 1980. Und Viribus unitis mit französischen und US-amerikanischen Chemiewaffen, deutschen Chemiewaffen vor allem. Es waren nicht französische Chemiewaffen, es waren deutsche und US-amerikanische Chemiewaffen, den Iran mit Chemiewaffen bombardiert. Ja? Das waren die 80er Jahre. Ich habe diesen Krieg relativ nahe miterlebt. Und die Iraner haben das überlebt. Ja? Also die iranische Seite sagt, kein Problem, wir sitzen das aus. Ja? Und wir warten, bis Trump weg ist und dann setzen wir uns mit einem Nachfolger, der vielleicht vernünftiger ist, zusammen. Das sind sozusagen diese Doppelvarianten. Das andere ist aber auch, und das würde ich auch nicht ganz ausschließen, dass Donald Trump noch einmal die völlige Wolte einschlägt und sagt, I want to make a deal, I want to make business with the Iranians, it's big business, ja. Und es gibt auch genug Iraner, die mit den USA gerne Big Business machen wollen. Und ich gebe ihnen die eingefrorenen Vermögenswerte zurück, ich hebe die Sanktionen auf. Das war ja auch sehr, sehr umfangreich in diesem Memorandum of Understanding von Mitte April alles schon in irgendeiner Weise niedergeschrieben. Bloß, das große Bloß hier ist, das lässt Netanyahu nicht zu. Und nicht nur Netanyahu nicht, das lässt das israelische Establishment nicht zu. Ja? Und wir wissen, wie mächtig das israelische Establishment bei der US-amerikanischen Entscheidungsfindung ist. Hier hat übrigens Tucker Carlson und noch jemand anderen ein Interview neulich gesagt, die USA müssen unabhängig von Israel werden. Und wir sehen ja jetzt auch mittlerweile in den Vorwahlen zum Kongress vor allem der Demokratischen Partei, sehen wir neue Gesichter, die nicht nur wie Mamdani, der Bürgermeister von New York, sondern wir sehen sehr viele neue Gesichter bei den, also in den demokratischen Rängen, die viel, viel unabhängiger gegenüber Israel auftreten, als das irgendjemand anderer zuvor gemacht hatte.
Und wir sehen vor allen Dingen auch, dass das, was Sie gerade eben beschrieben haben, diese Strategie von Donald Trump, nämlich den Iran wirtschaftlich zu zerstören, sich als ein Bumerang, für die USA und vor allen Dingen auch für uns hier in Europa erweisen könnte. Denn die wirtschaftliche Not, sie wird vor allen Dingen auch in unseren Gefilden immer größer. Und wenn das die Strategie sein soll, dann bin ich wenig optimistisch, dass das Ganze dort unten gut enden wird. Und Frau Kneißl, lassen Sie uns, Sie hatten es jetzt eben schon kurz angesprochen, noch über einen Bericht der Washington Post aus Beginn der Woche sprechen. Es kam nämlich durchgesickerte Informationen aus dem Umfeld des US-Präsidenten, laut denen sich Donald Trump nach einer vermeintlichen iranischen Morddrohung im vergangenen Monat mit seinem Beraterteam zu einer außergewöhnlichen Operation entschloss. Demnach wurde der US-Präsident heimlich mit einem anderen Militärflugzeug aus der Türkei ausgeflogen, nachdem er nach Betreten der Air Force One über einen Container durch ein Flughafen-Catering-Fahrzeug die Maschine gewechselt hatte. Dem Artikel zufolge wurde Präsident Trump nach Betreten der Präsidentenmaschine Air Force One durch Anwesenheit der Presse auf dem Rollfeld dokumentarisch belegt zu einer in der Nähe stehenden US-Militärmaschine gebracht und verließ so die Türkei mit einem separaten Militärflug. Das war eine Reaktion auf eben eine vermeintliche direkte Bedrohungslage durch Andeutung und Information aus Teheran. Diese geheime Mission, über die die Washington Post am Montag exklusiv berichtete, führte anderem dazu, dass Journalisten und sogar Mitarbeiter des Weißen Hauses an Bord davon ausgingen, sie befänden sich im selben Flugzeug wie der Präsident, als sie noch jetzt am 8. Juli vom NATO-Gipfel in der türkischen Hauptstadt Ankara diese verließen. Mit dem Zeitungsbericht konfrontiert, veröffentlichte das Weiße Haus eine Erklärung des Kommunikationsdirektors. Er habe laut Washington Post zum Thema Sicherheit das Geschenk aus Katar verteidigt. Jedoch gäbe es viele Feinde der USA, die es auf ihn abgesehen haben. Und wir setzen alle uns zur Verfügung stehenden Mittel ein, um diese Bedrohungen zu begegnen, so der Kommunikationsdirektor aus dem Weißen Haus. Frau Kneißl, wie ist denn dieser Zwischenfall zu bewerten? Was sind da Ihre Gedanken dazu?
Wie ich kurz im ersten Teil unseres Gespräches erwähnte, die Iraner könnten theoretisch sozusagen so eine Operation auf die Beine stellen. Und das illustriert ja, dass die Iraner nicht am Boden liegen. Das illustriert, dass der Iran auch über nachrichtendienstliche Kapazitäten verfügt. Vielleicht sogar, ich stelle das wirklich nur als Frage in den Raum und will damit kein Faktum schaffen, aber vielleicht gibt es ja auch Personen, Im US-amerikanischen Umkreis, die für andere arbeiten, genauso wie wir im Iran sehr, sehr viele Saboteure und Spione haben, die für Israel gearbeitet haben. Ja. Ansonsten wären diese vielen Ermordungen nicht möglich gewesen, die beispielsweise im Juni 2025 erfolgten, als 200 Atomphysiker und ihre Familien in ihren Wohnungen erschossen wurden durch, also nicht erschossen, sie wurden getötet durch gewisse, ja, ferngesteuerte Sprengsätze, die dort zuvor angebracht worden waren. Das heißt, das alles ist nur möglich, wenn sie fünfte Kolonnen haben, wie das aus den spanischen Bürgerkriegszeiten bekannt ist. Und vielleicht auch, ja, ich stelle das wirklich nur als Frage in den Raum. Es kann aber auch sein, ja, ich will jetzt hier nicht zu viel spekulieren, aber diese Informationen über einen imminenten Anschlag kamen von den Israelis. Vielleicht wollten sie damit einfach auch nur eine gewisse Panik schaffen und sagen, wir haben hier diese Informationen. Ich glaube auch, dass Trump am Anfang etwas zögerlich war. Das sind die möglichen Denkvarianten, die mir dazu durch den Kopf gehen. Das andere ist aber natürlich auch, und das, glaube ich, regt die US-Medienlandschaft so sehr auf. Also es ist CNN, Bloomberg, Reuters, alle machen unendlich viele Talkshows über das Thema. Das ist die Tatsache, dass Trump und sein unmittelbarer Umfeld wurden sozusagen über diesen Catering-Service rausgeholt, also als Geheimoperation. Ja, was war mit den anderen, die weiterhin auf dieser Air Force One waren? Ja? Also hätte es zu einem solchen Anschlag, hätte der wirklich umgesetzt werden sollen, wäre die Air Force One irgendwo im türkischen Luftraum oder wo auch immer noch gesprengt worden. Nehmen wir mal an, das war der Plot dieser Operation. Dann wären andere ums Leben gekommen, nicht aber Trump und ich weiß nicht, die 10 Leute um ihn, die aus dem Catering-Car kamen. Und das ist, glaube ich, auch das, was in den US-Debatten, die ich jetzt nicht so verfolge, ich sehe nur die Themen und will mich damit jetzt auch nicht weiter befassen, habe anderes zu tun. Aber ich glaube, das ist der Grundtenor der großen Kritik auch. Nicht nur, dass es hier Kommunikationsprobleme gab, dass die Pressesprecherin Caroline Leavitt jetzt mehr oder weniger gegangen wurde. Offenbar hat sie hier auch Fehler gemacht, aber sie hat meinen Respekt, dass sie das überhaupt so lange geschafft hat, ja, hier immer wieder die Kurve zu kratzen. Und Kommunikationsdirektor für das Weiße Haus zu sein, war, glaube ich, in keiner Situation leichte Sache, aber jetzt natürlich noch ein Stückchen schwerer, weil Trump einfach selbst sehr, sehr viel direkt über seinen Social Truth Account kommuniziert. Und es war an sich vor Beginn seines Mandats, war abgemacht, er würde das nicht mehr machen, er macht es aber. Und ja, daher auch dieses Wirrwarr und die große Debatte in den USA. Aber erinnern wir uns, ja, tit for tat, am 28. Februar wurde Ali Khamenei plus seine Familie und so weiter in die Luft gejagt. Also die Iraner, wenn sie diese Operation wirklich geplant haben, wenn sie das wirklich in Vorbereitung hatten, wollten eigentlich nichts anderes machen als quid pro quo.
Ja, und Sie haben es jetzt schon angesprochen, auch so eine Personalie wie die Pressesprecherin Caroline Leavitt, die ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, noch einst zur jüngsten Pressesprecherin in der US-Geschichte des Weißen Hauses gewählt worden ist und immer, ich habe sie auch an vielen Presseberichten verfolgt, an vielen Pressekonferenzen, da sehr stark sich für Donald Trump eingesetzt hat, egal um welchen Völkerrechtsbruch oder egal um welche innenpolitische Verwerfung es sich gehandelt hat und trotzdem jetzt mehr oder weniger gegangen wurde. Das zeigt, glaube ich, einmal mehr, wie das ganze Konstrukt rund um Donald Trump doch auf tönernen Füßen steht. Und wir kommen mal noch auf, ja, eine weitere Pressekonferenz zu sprechen, die es wirklich in sich hatte. Es geht um eine Pressekonferenz des Präsidenten Serbiens, Alexander Vucic, und des ukrainischen, nennen wir ihn mal, Verwaltungschef, Wladimir Selenskyj, in der serbischen Hauptstadt Belgrad. Da kam es nämlich zu einem Eklat. Warum? Was waren die Hintergründe? Michael Martens, er ist Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für Südosteuropa. Er stellte an Selenskyj die Frage, die bei den Zuhörern für einen kurzen Schockmoment sorgte. Er sagte, ich zitiere ihn einmal: Was können wir Europäer konkret tun, um ihm dabei zu helfen, mehr Russen, mehr russische Soldaten zu töten? Außerdem wollte er wissen, ob Vucic und Selenskyj über eine Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich gesprochen hätten. Die Frage sorgte bei der Dolmetscherin und dem serbischen Präsidenten für kurze Verwirrung. Vucic runzelte die Stirn und antwortete als erster, der die Frage, die zum EU-Beitritt an ihn gerichtet war. Die Empörung über diese Äußerung des Journalisten, sie kam vor allen Dingen auch aus den sozialen Netzwerken. Schnell verbreitete sich der Videoausschnitt mit der Skandalfrage. Zahlreiche Medien berichteten darüber und auch der Journalist selber, Michael Martens, konterte zu den Vorwürfen erstaunlich selbstbewusst auf Twitter X. Er schrieb auf eine Meldung von Sputnik Serbia, die diesen Zwischenfall dokumentierten, schrieb er: Nein, liebe Freunde von Sputnik, es ist nicht skandalös, den ukrainischen Präsidenten zu fragen, wie Europa der Ukraine helfen kann, mehr Russen zu töten. Das ist genau das, was gebraucht wird. Skandalös ist der Krieg eures Sponsors Putin gegen die Ukraine, so der sogenannte FAZ-Journalist Michael Martens. Also wenig Einsicht auch im Nachgang dieser Pressekonferenz. Frau Kneißl, was sagt denn dieser Zwischenfall über die Einstellung, die Mentalität eines FAZ-Journalisten aus?
Es ist die Mentalität, ja. Also für mich hat hier wenig Ideologisches, wenig Gesellschaftspolitisches. Es ist wirklich eine Mentalität reloaded. Ne? Also ich glaube, sein Großvater hat ähnlich über Russen gedacht, ja. Und sein Urgroßvater vielleicht auch. Ein Schuss, ein Russ, ja. Das war der Slogan des Ersten Weltkrieges in Wien, in Berlin. Und das ist das Drama. Und es ist, Sie haben ja die Betonung auf FAZ-Journalist gesetzt. Ich glaube, die FAZ als ein seriöses, konservatives Blatt, das ich mit 18, 19, 20 noch verschlang. Ich habe noch einen Ordner mit alten FAZ-Artikeln zu Libanon, Syrien aus den frühen 80er Jahren. Das waren wirklich noch richtig klare, gut recherchierte Artikel und Essays, die zeitlos sind. Nun haben wir einen Niedergang des deutschen Journalismus insbesondere, oder sagen wir auch des deutschsprachigen Journalismus, weil nichts anderes ist leider der NZZ passiert, der Neuen Zürcher Zeitung. Und über Österreich will ich kein weiteres Wort verlieren. Das ist nicht der Mühe wert, so kommentiert, was sich dort abspielt. Aber bleiben wir wirklich bei den großen FAZ, NZZ. Dort ist eine Aversion, eine pathologische Obsession mit Russland, die bedenklich ist. Und gäbe es so etwas wie verantwortungsvolle Chefredakteure, ja, dann sollte das ja Konsequenzen haben. Aber die gibt es ja nicht. Es gibt ja keinen Chefredakteur mehr, der sich noch irgendetwas traut, der noch so etwas wie eine Blattlinie auch argumentieren kann. Und es war ja erstaunlicherweise eben nicht die üblichen Verdächtigen, wenn man so will, aus den Bildgremien, die ja auch mit Stahlhelm im Felde ihre Berichte machen und sich sozusagen ganz klar als Kriegsreporter von der ukrainischen Front her melden. Also wir haben hier mittlerweile eine Rückkehr einer Mentalität. Das ist das Entscheidende. Und es bleibt konsequenzenlos. Ja. Also das und vielleicht, wenn ich hier auch ganz kurz einführen darf, ein Punkt, den ich so beobachte über die letzten Jahre, das hat nicht gestern angefangen. Wer sind in den deutschen Talkshows heute die Favoriten als Gäste? Das sind die Herren in Uniform. Also das sind diejenigen, die sozusagen über das die zukünftigen Kriegsszenarien mit Russland, gegen Russland eben entsprechend in den Talkshows argumentieren. Das hat sich einfach auch so entwickelt. Ja. Und da, ich habe hier in Russland noch nie erlebt in den Medien, dass Militärs in der Form in Talkshows auftreten. Ja. Ein Militär ist ein Militär und sollte seine Arbeit als Militär machen, meines Erachtens. Wir haben aber mittlerweile eben nicht nur den Leiter der Presseabteilung, natürlich kann der Kommunikationschef des Verteidigungsministeriums, der aber nicht nur unmittelbar in Kampfuniform auftreten sollte. Wir hatten übrigens eine ähnliche Situation in Österreich während der Covid-Lockdowns. Auch dort trat ein Militär im Kampfanzug bei Pressekonferenzen auf. Also das ist alles sozusagen in gewisser Weise in eine neue Normalität gerückt. Und es ist wieder schick, in dieser Art und Weise zu reden. Der Krieg ist die Normalität. Wie können wir helfen, möglichst viele Russen zu töten? Was soll man dazu weiter sagen? Ja? Also ich würde sagen, es ist eine tief sitzende Mentalität. Und das erlebe ich täglich in all den Attacken, die mich erreichen. Würde ich in China leben, würde mich das vielleicht nicht in der Form erreichen. Aber es ist etwas tiefer Sitzendes. Ich nenne es eine pathologische Obsession.
Das trifft wahrscheinlich den Nagel auf den Kopf, Frau Kneißl. Eine pathologische Obsession, die tief verwurzelt in unserer Geschichte ist und womöglich doch noch viel präsenter ist, als einige Deutsche und auch Europäer sich das selber zugestehen würden. Denn in Gesprächen sieht man sich ja selber als pazifistisch, man sieht sich selber als aufgeklärt und als progressive Bürger, die die Vergangenheit erfolgreich überwältigt haben, beziehungsweise die richtigen Lehren aus der Vergangenheit gezogen haben. Das ist so ein wenig das Selbstverständnis, mit dem ich auch immer wieder konfrontiert werde in Gesprächen mit den Menschen von der guten Seite, in Anführungsstrichen. Und ja, Frau Kneißl, wenn wir gerade schon bei diesen Entwicklungen sind, die an dunkelste Zeiten unserer Geschichte erinnern, dann müssen wir eine weitere Entwicklung in Betracht ziehen bzw. noch erwähnen, denn Deutschlands Nachrichtendienste, sie sollen künftig über ihre bisherige Rolle als Informationsbeschaffer hinaus operative Befugnisse erhalten. Dazu gehört etwa die Möglichkeit, bei laufenden Cyberangriffen IT-Systeme gezielt außer Betrieb zu setzen, in Spannungs- oder Verteidigungsfällen sowie bei besonderen Gefährdungslagen soll der BRD zudem Sabotageoperationen im Ausland durchführen dürfen. Generell sollen BND und Verfassungsschutz künftig selbst Hackerangriffe durchführen dürfen, um Daten gezielt zu manipulieren oder zu löschen. Damit könnten etwa Anleitungen zum Waffenbau verändert oder Zahlungen an kurzfristig angeworbene Agenten für Sabotageaktionen verhindert werden. Aus Spionage könnte demnach Gegenangriff werden, aus Informationsbeschaffung eine operative Waffe. Immer mehr personenbezogene Daten sollen zwischen Diensten und Behörden fließen, sodass der Staat Bürgerprofile erstellen könnte. Brisant bleibt da zudem der mögliche Zugriff auf kommerziell gesammelte Daten von Data Brokern. Auch die Durchsetzung von, auch die Durchsuchung von Wohnungen ohne richterlichen Beschluss würde damit zum Handwerkszeug der Geheimdienste gehören. Verfassungsschutzpräsident Sinan Selen formulierte es wie folgt. Er sagte, die Aufgabe eines Geheimdienstes sei nicht nur das Beobachten, sondern beherrschen und zu verhindern. Die Opposition in Deutschland, sie kritisiert den Vorstoß aufs Schärfste. Ja, Frau Kneißl, wie Wie bewerten Sie diese Ausweitung der Kompetenzen der Geheimdienste? Ist das in Anbetracht der Bedrohungslage durch Russland, wie das Ganze ja auch rechtfertigt worden ist, wurde sich immer mal wieder auch bezogen auf den Zwischenfall in Leipzig, über den wir letzte Woche gesprochen haben, bei dem eine Drohne mit Sprengsatz gefunden worden ist. Das wurde natürlich selbstredend Russland in die Schuhe geschoben. Ja, wie bewerten Sie diese Entwicklung hier in unserer Heimat oder in meiner Heimat in Deutschland?
Schaudern, mit tiefem Schaudern. Also ich spreche immer wieder vom ahistorischen Handeln in vielen europäischen Hauptstädten. Es ist ahistorisch. Es hat wenig zu tun mit wenig Wissen über die Geschichte. Es ist ein Nullinteresse. Und wir haben in der Frage dieses FAZ-Journalisten gesprochen von der Mentalität. Ja. Das ist das, was mir Sorge macht. Es ist eine tief sitzende Mentalität. Der Einwurf, den Sie auch brachten, eben man könne dann auch Wohnungen ohne richterlichen Befehl durchsuchen. Ja, da sind wir in ante 1848er Zeiten, ja, vormärz. Deswegen sind deutsche Studenten 1848 auf die Barrikaden gegangen, um Abwehrrechte gegenüber dem Staat zu schaffen. Ja, das waren die ersten Bürgerrechte. Sie haben 1848 nicht funktioniert. Sie wurden dann beim Fall Österreichs 1867 als Staatsgrundgesetz konzipiert. Aber da ging es eben unter anderem auch um die Abwehr von Eingriffsrechten des Staates. Und das alles wurde außer Kraft gesetzt, wie wir uns erinnern, als der Österreicher Adolf Hitler 1933 zum Reichskanzler gewählt wurde. Also er noch nicht. Er hat einmal dann damals, wir wissen, Januar 1933 die Wahlen gewonnen, aber dann Hindenburg-Übergabe und so weiter. Und es erfüllt mich mit tiefstem Schaudern, weil ich in großer Sorge bin um die Mentalität der handelnden Personen. Das ist das. Ich kenne leider diese handelnden Personen und ich weiß um ihre Rückgratlosigkeit und ich weiß um ihre auch das fehlende Wissen, ja. Also wir haben ja bereits in Deutschland eine Vermischung, ja, von Personen, die beispielsweise in der Akademie teilweise sind, die dann für gewisse Zwecke auch von staatlichen Stellen gerne eingesetzt werden. Das findet alles bereits statt. Ja. Das hat in gewissen Nahostkontexten auch bereits stattgefunden. Und wenn das nun jetzt auch verschriftet auf den Gesetzeswege gebracht wird, dann kann ich nur sagen, tiefes Schaudern aus der Geschichte, nichts gelernt. Die Mentalität hat sich nicht verändert, überhaupt nicht. Das ist nicht nur ein Martens, das ist weit verbreitet, ja? Im deutschsprachigen Raum ganz besonders. Und das habe ich nicht so erlebt in Frankreich. Ich habe es erlebt im deutschsprachigen Raum und erlebe es bis heute im deutschsprachigen Raum. Also da hat sich nichts geändert, ja? Und zu Leipzig habe ich letzte Woche Fragen gestellt, nur Fragen. Und ich glaube nicht, dass innerhalb dieser Woche diese Fragen in irgendeiner Weise beantwortet wurden, aufgrund einer neuen Faktenlage. Ja, Staatspolizei, Geheimdienst, Covered Actions. Man kann über die US-Amerikaner schimpfen und denken, was man will. Ja, ich will jetzt nicht die Lanze brechen für den CIA. Aber im US-Kontext haben sie einen mächtigen Kongress. Sie haben Geheimdienstausschüsse, wo sich Nachrichtendienstler, CIAler, FBIler dem Kongress gegenüber verantworten müssen. Wer jemals ein solches Hearing mal verfolgt hat im Kongress, weiß ein wenig, wovon ich spreche. Das haben sie nicht im Deutschen Bundestag. Dass sie wirklich diese parlamentarische Kontrolle haben. Übrigens, als Reagan seinen Schiffbruch erlitt mit so mancher Covered Action, wurde die Rechtslage neu geschaffen, um den CIA zu begrenzen, einzuhegen, ja. Weil hier vieles schiefgegangen ist. Ich erinnere, das war ante Reagan, das war 1973, als der Chile-Putsch mehr oder weniger von der CIA inszeniert wurde und Allende ja, verhaftet und dann getötet wurde und Pinochet an die Macht kam. Das war eine CIA-Operation, ja, und da können wir noch viele, viele andere nennen. Wir können einige französische Operationen in Subsahara-Afrika nennen. Also diese Regime-Changes durchgeführt von fast verselbstständigten Nachrichtendiensten, Geheimdiensten, ob das die außenpolitische Zukunft Deutschlands ist und wie lässt sich das dann wiederum in den EU-Einklang bringen. Ja, also das ist ja dann wieder auch das nächste Thema. Und was ja von der Leyen auch nicht nur plant, sondern bereits in Umsetzung ist, ist so etwas wie ein EU-Nachrichten- oder europäischer Dienst. Nur da scheitert oftmals vieles an der alten Praxis. Man teilt nicht so gerne gewisse Informationen, weil man weiß, dass man von der anderen Seite nicht ebenso wertvolle Informationen erhält. Und ob das dann auf EU-Ebene so weitergeführt wird, wie sich das die Deutschen gerade ausdenken.
Es steht hier einiges auf dem Spiel, Frau Knessel, wenn wir uns mit der gegenwärtigen Lage auf der Welt beschäftigen und vor allen Dingen auch für uns hier in Europa, insbesondere in Deutschland, und diese Ausweitung der Kompetenzen der Geheimdienste. Es bringt auch mich zum Schaudern, Frau Knessel.
Ja.
Und ja, wir lassen das mal so stehen. Wir werden das Ganze weiterhin verfolgen, beobachten, kommentieren und einordnen. Aber für diese Woche soll es das zunächst gewesen sein. Sie haben jetzt noch einige Termine heute vor der Brust. Dafür wünsche ich Ihnen, Frau Kneißl, alles Gute, eine
Vielen Dank.
erfolgreiche Rückfahrt
Ja,
mit
hoffentlich.
dem edlen Ross. Es sind ja einige Stunden, die da vor Ihnen liegen.
Ja.
Und da drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie gut durchkommen. Sie hatten mir vorhin schon gesagt, zum Glück sind keine 30 Grad mehr. Da kann man mit so einem Tier besser von A nach B
Ja.
kommen. Dafür wünsche ich Ihnen alles Gute, drücke Ihnen die Daumen, dass Sie gut durchkommen und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen.
Übrigens, das schöne Tier ist adoptiert. Also die vorhergehende Besitzerin kommt mit mir auch mit. Sie wollte einfach einen guten Platz für ihn finden. Und ich bin ganz aufgekratzt, weil vor 6 Jahren starb mein früheres Pferd und bislang war nicht die Möglichkeit, ein solches Pferd wieder aufzunehmen. Aber den Stall erweitert und hoffe auf gesunde, fröhliche, gute Momente. Vielen Dank auch Ihnen und Ihrer Familie, lieber Flavio von Witzleben. Alles Gute und ich hoffe, dass wir uns am Freitag in alter Frische hier wieder einfinden können.
Das hoffe ich auch. Und jetzt wünsche ich auch ich Ihnen, liebe Zuschauer, alles Gute. Bleiben Sie wohl auf. Genießen Sie den Sommer, den schönen Spätsommer, in dem wir uns mittlerweile schon befinden, die schönen sommerlichen Temperaturen. Und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.